Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in die ich eben zurückgekehrt bin von unserer Weihnachtsmarktaufnahme zum Jahresabschluss 2023, die Sie am Freitag hören werden, meine Damen und Herren. Und ich kann schon mal so viel vorab verraten, das war eine ganz tolle Sendung mit einer wunderbaren, überraschenden Gesangseinlage einer Dame auf dem Weihnachtsmarkt. Aber mehr will ich hier noch nicht verraten. Ja, das hören Sie ja dann alles am Freitag und können es auch in Ruhe über die Feiertage hören. Auf jeden Fall hat das Ganze dafür gesorgt, dass ich wieder ganz schön spät nach Hause gekommen bin und die Sendung auch heute wahrscheinlich wieder nicht um 23 Uhr online gehen wird, sondern etwas später. Aber so ist es nun mal, vor allem weil wir heute auch noch sehr viele Meldungen hier auf dem Schirm haben. Es sind 8 Stück insgesamt, also da muss ich gleich mal wieder den berühmten Parforce-Ritt machen, aber so ist es eben. Und ich kann Ihnen sogar noch vorab eine kleine Anekdote erzählen von der S-Bahn-Fahrt zurück gerade von Mainz nach Wiesbaden. Ja, da war kurz vor dem Aussteigen hier in Wiesbaden, stand da so eine jüngere Frau hinter mir, Dame kann man sie nicht nennen, dafür war sie zu assi, ja, und kam wohl gerade auch vom Mainzer Weihnachtsmarkt. So ein Zufall, dass alle Wiesbadener auf den Mainzer Weihnachtsmarkt gehen, meine Damen und Herren, gucken sich mal den hier in Wiesbaden an, dann wird es sie nicht wundern, gerade wenn sie den mit dem Mainzer Weihnachtsmarkt vergleichen, aber sei es drum. Und diese Frau hinter mir sagte dann, telefonierte irgendwie mit einer Freundin und sagte dann irgendwie so: Ja, ich habe den ganzen Rucksack voller gebrannter Mandeln und Macadamia-Nüsse. Gott hat mir ins Knie geschissen, dass ich dafür 11 Euro gezahlt habe. Also ich glaube, 11 Euro ist heutzutage für gebrannte Mandeln und Macadamia-Nüsse noch relativ günstig, gerade wenn man dafür den ganzen Rucksack vollkriegt. Ja, weil ich habe den Rucksack der guten Frau jetzt nicht genau inspiziert, meine Damen und Herren, dafür war gar keine Zeit mehr in der ganzen Hetzerei, aber der Satz sprach schon für sich. Und ich kann Ihnen nur sagen, liebe Assi-Frau, Gott hat es überhaupt gar nicht nötig, ihn ans Knie zu scheißen, ja, dafür sind sie gar nicht genug wert. Naja gut, das will ich jetzt gar nicht mal beurteilen, meine Damen und Herren, das steht mir überhaupt gar nicht zu, aber es sind Aussagen und das alles nur wegen gebrannter Mandeln und Macadamia-Nüsse, also das ist mir dann doch ein bisschen zu übertrieben, auch in der Adventszeit. So, und dann bleiben wir mal gleich bei den weihnachtlichen Themen. Da gibt es nämlich einiges, was wir heute hier wieder aufdecken müssen. Einmal darf nämlich das berühmte Kinderweihnachtslied in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zuckowski nicht mehr in Kitas in Nordrhein-Westfalen gesungen werden. In der Weihnachtsbäckerei, das beliebte Kinderlied, fliegt in Kitas in NRW von der Songliste. Grund dafür sind Auflagen der GEMA, na welche auch sonst. In NRWs Kitas fliegt das beliebte Weihnachtslied von Rolf Zuckowski von der Songliste. Die GEMA macht dem Kita-Hit einen Strich durch die Rechnung. Wobei, sie stellt ja eigentlich eher die Rechnung auf, als dass sie einen Strich dadurch macht. Ja, das ist ja gerade das Blöde. Wird das Lied einstudiert und vor den Eltern gesungen, muss der Kindergarten Gebühren zahlen. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Aha, also wenn es nicht vor den Eltern gesungen wird, sondern im abgeschlossenen Raum, dann gelten die GEMA-Gebühren nicht, oder wie verstehe ich das? 150 Euro verlangt die GEMA bei einer öffentlichen Aufführung. Der Vorstandschef einer Kita, Björn Schmidt, sagte gegenüber der Rundschau, es geht gar nicht so um die Höhe der Gebühr, sondern eher den bürokratischen Aufwand, der dahinter steckt. Ach so, aber die Gebühr zahlen könnt ihr, ihr Kitas in NRW, so viel Kohle habt ihr dann scheinbar noch. Hintergrund ist, dass NRW anders als andere Bundesländer keinen Rahmenvertrag mit der GEMA hat. Darum muss jede Kita selbst einen Vertrag abschließen und zahlen oder auf bestimmte Lieder verzichten. Jedes Lied muss einzeln angemeldet werden. Spontane Gesangseinlagen sind nicht möglich. Dazu kommt weiterer bürokratischer Aufwand. Die Einrichtungen müssen angeben, wie lang die Feier dauert, wie groß die Räumlichkeiten sind und wie lang die Musik gespielt wird. Um Gottes Willen, das ist ja ein Rattenschwanz an Bürokratie, der dahinter hängt. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, der arme Rolf Zukowski ist da der Letzte, der sowas wollte. Ja, also da setzt die GEMA, glaube ich, ein bisschen zu viel an Künstlerinteressen durch. Das ist, glaube ich, gar nicht im Interesse des Künstlers hier. In der Weihnachtsbäckerei wird es also ganz schön teuer. Also, liebe Kitas, verzichtet mal lieber darauf. Aber dass sich natürlich gerade in RW kein Rahmenvertrag mit der GEMA leisten kann, wundert mich jetzt auch nicht. Ja, wobei auf der anderen Seite, wie können denn so arme Länder wie Bremen oder Berlin sich das leisten? Das würde ich mal gerne wissen. Vielleicht kann man mir von da mal die Antwort schicken oder einsingen. Ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern, meine Damen und Herren, dass wir dieses Lied damals entweder im Kindergarten oder in der Grundschule durchaus gesungen haben. Und ich ging ja in NRW sowohl in den Kindergarten als auch die Grundschule. Also das wundert mich ein bisschen. Vielleicht hatte NRW damals ja noch einen Rahmenvertrag mit der GEMA, den man inzwischen auslaufen lassen musste, weil man keine Kohle mehr hatte oder so. Wobei NRW hatte eigentlich noch nie Kohle, außer eben die Steinkohle, ja. Naja, wie dem auch immer sei. So, das zu Rolf Zukowski. Dann kommen wir mal zu den Weihnachtsbäumen. Ich weiß ja nicht, ob Sie zu den Leuten gehören, meine Damen und Herren, die immer noch frische Weihnachtsbäume, also echte, kaufen oder einfach einen Kunstbaum jedes Jahr aufstellen. Wenn Sie echte Bäume haben, dann achten Sie bitte auf Pestizide, denn der BUND kritisierte heute die Pestizide auf Weihnachtsbaumplantagen. In etlichen Wohnzimmern steht er schon oder wird in den kommenden Tagen geschmückt, der Weihnachtsbaum. Wie alarmierend sind Pestiziduntersuchungen im Auftrag des BUND? Umweltschützer kritisieren den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Weihnachtsbaumplantagen. Bei einem Test von 19 Weihnachtsbäumen seien in 14 Fällen Pestizidrückstände gefunden worden, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, am Dienstag mit. Insgesamt wurden demnach 15 verschiedene Wirkstoffe nachgewiesen, von denen nicht alle legal seien. 4 Nordmantan enthielten Pestizide, die in der EU generell oder für den Weihnachtsbaumanbau gar keine Zulassung haben. Wobei ich verstehe auch nicht, wieso überhaupt Nordmantan in der EU eine Zulassung haben. Ja, sie stechen doch wie wahnsinnig. Solche Bäume dürften nicht verkauft werden, schreibt der BUND. Von einer akuten Gesundheitsgefahr für Menschen sei aufgrund der geringen Konzentration in den Bäumen aber nicht auszugehen. Und ich glaube, schon alleine die Baumkonzentration in den Bäumen ist heutzutage relativ gering, meine Damen und Herren, ob es nun Kunstbäume oder echte Tannen sind. Grenzwerte gibt es bei Weihnachtsbäumen und Zierpflanzen laut einer BUND-Expertin generell nicht. Insofern seien die Anwendung von zugelassenen Wirkstoffen und deren Rückstände legal. Die Organisation hebt Umweltbelastung hervor. Die Substanzen stellten ein Problem für die Artenvielfalt dar. 6 der gefundenen Wirkstoffe sind hochgiftig für Bienen, Vögel, Regenwürmer, Fische oder Wasserorganismen. Ich glaube, lieber BUND, die meisten Leute, die sich noch einen echten Weihnachtsbaum in die Wohnung stellen, geben zu Weihnachten einen Scheiß auf Bienen, Vögel, Regenwürmer, Fische oder Wasserorganismen. Da denkt man doch im Winter nicht dran, ja? Mit Blick auf den Menschen hieß es, eine Ausdünstung der Stoffe in die Rauminnenluft und eine Aufnahme über die Atemwege seien nicht auszuschließen. Ja, wieso setzt man sich denn dann nicht einfach wieder mit den altbekannten Corona-Masken vor den Weihnachtsbaum? Da hätten sie mal wieder einen Verwendungszweck. Natürlich ist es so, dass Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, sagte Christian May aus dem Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger BWS am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Ja, es gibt ihn tatsächlich. Es gibt ja für alles einen Bundesverband in Deutschland und so auch den Bundesverband der Deutschen Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger. Da könnte ich vielleicht auch Mitglied werden, denn wenn wir mal bei uns im heimischen Garten in meiner alten Heimat im Sommer die Hecke schneiden, dann werden wir auch zu Schnittgrünerzeugern. Ja, was meinen Sie, was da alles abfällt? Aber ein bisschen Verschnitt ist ja bekanntlich immer. Es gehe um Mittel, die an vielen Stellen auch im Obst- und Gemüseanbau genutzt würden. Wir als Verband und alle unsere Mitglieder haben das Selbstversprechen, nur die zugelassenen Mittel in Deutschland auf den Plantagen einzusetzen. Aber natürlich könne es das ein oder andere schwarze Schaf geben im In- und Ausland. Das schwarze Schaf zu Weihnachten müsste ja eigentlich weiß sein. Es sei immer auch die Frage, wo der Weihnachtsbaum herkam. Die getesteten Bäume wurden nach BUND-Angaben in verschiedenen Bundesländern gekauft und stammten größtenteils auch von hier. Das ist relativ selten. Die meisten Weihnachtsbäume kommen ja inzwischen auch aus Osteuropa, genauso wie die, die sie abhacken und vor allem die, die sie verkaufen. Der Bund fordert von der Bundesregierung, also der BUND fordert von der Bundesregierung ein nationales Reduktionsprogramm für Pestizide. Außerdem brauche es strengere nationale Anwendungsbeschränkungen für Glyphosat. Verbraucher raten die Umweltschützer, Bio-Weihnachtsbäume oder Bäume aus ökologischer Waldwirtschaft zu kaufen oder auf Alternativen zu setzen, etwa Zweige von Nadelbäumen, Holzgestelle und sonstige Objekte aus Naturmaterialien. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, wieso empfehlen die denn dann nicht einfach einen Kunstweihnachtsbaum? Na, ist doch klar, Plastiktannen lehnt der BUND ab, da sie zum Beispiel oft schädliche Chemikalien enthalten könnten und in der Regel lange Transportwege hinter sich hätten. Nach BUND-Angaben werden pro Jahr in Deutschland 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft, meist aus heimischer Produktion. Ja, da können Sie sich mal überlegen, ob Sie lieber schädliche Chemikalien aus Plastiktannen einatmen wollen oder die Pestizide von echten Weihnachtsbäumen, meine Damen und Herren. Was ist Ihnen da lieber? Also wie gesagt, Corona-Maske auf und Sie entgehen dem ganzen Elend oder Sie verzichten einfach komplett auf Weihnachtsbäume. Und damit gehen wir dann mal rüber ins Gefängnis. Und kommen dann mal zu einer sehr, sehr schönen Meldung zu den Weihnachtstagen. Gnade und Vergebung zum Fest. Länder entlassen 1000 Häftlinge in die Freiheit. Ja, rund 1000 Häftlinge in Deutschland kommen vorzeitig auf freien Fuß und können so Weihnachten zu Hause feiern. Das ergab eine Umfrage der deutschen Presseagentur unter den Justizministerien der Länder. Diesmal dürften aber weniger von der sogenannten Weihnachtsamnestie profitieren. Gleich mehrere Bundesländer nannten eine geringere Zahl Freigelassener als noch vor einem Jahr. In den Genuss der Weihnachtsamnestie kommen Häftlinge, die ohnehin rund um den Jahreswechsel entlassen würden. Allerdings gibt es auch Gefangene, die eine vorzeitige Entlassung ablehnen und Weihnachten lieber im Gefängnis verbringen. Ja, ist doch klar, will man den Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft zu Hause feiern, da bleibt man ja lieber im Knast. Das ist noch immer angenehmer. Zum Beispiel in Niedersachsen verzichteten laut Justizministerium in Hannover 4 Gefangene auf die vorzeitige Freilassung. Und jetzt kommt's, die größte Zahl an Freigelassenen entfällt auf Nordrhein-Westfalen. Ja, ist ja klar, da braucht man ja auch Platz in den Gefängnissen, wo man dann die ganzen Kita-Leiter reinsteckt, die verbotenerweise die Weihnachtsbäckerei aufführen lassen, ja, von der GEMA verklagt werden und dann direkt im Knast landen. Dort hat die Weihnachtsamnestie in diesem Jahr 322 Gefangenen vorzeitig die Freiheit beschert. Das hat das NRW-Justizministerium am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt. Es könnten sich aber noch Änderungen ergeben. Soll da wieder jemand zurückgerufen werden oder was? Im Vorjahr waren es 291 Gefangene, die in den Genuss der vorweihnachtlichen Milde kamen. So verteilt es sich in ausgewählten Ländern. In Baden-Württemberg durften bereits Mitte November etwa 200 Männer und Frauen vorzeitig die Haftanstalten entlassen, verlassen. In Hessen mindestens 93, Rheinland-Pfalz 77, Schleswig-Holstein 31. Und so weiter und so fort. Die endgültige Bilanz zum Gnadenerweis, wie die Weihnachtsamnestie korrekt heißt, liegt laut der Berliner Justizsenatsverwaltung erst Anfang 2024 vor. Woher will denn ausgerechnet die Berliner Justizverwaltung das wissen? Na, die kriegt's doch erst recht nicht auf die Kette, wie alle Ämter in Berlin nicht. Aber gut, so ist das nun mal, meine Damen und Herren, da beglückwünschen wir die Gefangenen zu ihrer vorzeitigen Freilassung, aber eben vielleicht auch nicht, wie gesagt, es hängt ja stark von der Familie ab. Und auch davon, was für einen Weihnachtsbaum die zu Hause haben, ob mit Pestiziden oder Chemikalien. Ja, also da lebt man, glaube ich, echt im Knast noch viel gesünder. Und dann kommen wir zu unserer letzten Weihnachtsmeldung für heute. Weihnachtsüberraschung für die Mama. Sohn wickelt Haus in Geschenkpapier. 114 Rollen, 5 Tage Arbeit. Als eine Mutter aus dem Urlaub nach Hause kommt, traut sie ihren Augen nicht. Ihr Sohn hat das ganze Haus eingepackt mit 114 Rollen Geschenkpapier. Max Majewski aus Kingston upon Thames in London hat das ganze Haus seiner Familie mit Weihnachtspapier geschmückt, während seine Mutter im Urlaub war. Der 20-Jährige gab 220 Pfund für 114 Rollen Weihnachtspapier aus. Das war aber dann relativ billiges Papier, ne? Um seine Familie auf diese besondere Weise zu überraschen, wie die Daily Mail berichtet. In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie der Spaßvogel die Küchenzeilen und jeden Teil des Herdes einzeln mit rotem und silbernem Papier einpackt. Sogar die Bananen in der Obstschale, jedes Küchenmesser und jede Stuhllehne im Esszimmer wurden eingewickelt. 5 Tage lang habe er gearbeitet, etwa 18 Stunden am Tag, damit das Haus bereit war, wenn seine Familie von einem Besuch bei den Großeltern zurückkehrte, sagt Max. 2 Fragen dazu. Wieso hat dieser 20-Jährige so viel Zeit? Was macht er aktuell? Ist er arbeitslos? Wurde er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen? Oder was kann man dazu sagen? Und wieso verbringen die Eltern 5 Tage lang am Stück bei den Großeltern? Ist das nicht reinster Selbstmord? Naja, ich hatte Angst, dass meine Mutter mich anschreien würde. Wer würde das nicht, wird der 20-Jährige zitiert. Nur weil man ein Haus mit Geschenkpapier einpackt, das müsste ja eine komische Mutter sein, wenn sie da rumschreit. Und tatsächlich sei seine Mutter beim Anblick des festlich geschmückten Hauses zunächst sichtlich geschockt gewesen. Meine Mutter fing an, Polnisch zu sprechen, als sie es sah und sagte nur, wow, sie hat gesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Polnisch, wow, wow ist doch kein polnisches Wort. Was ist das denn? Jetzt muss Max noch mehr Papier kaufen, um die Geschenke für seine Familie einpacken zu können, denn dafür hatte er bisher noch keine Zeit. Ja, das ist ja auch nicht verwunderlich, ne? Wenn man da 18 Stunden am Tag so ein Haus verpackt, kann man froh sein, dass es Geschenkpapier und kein Toilettenpapier wäre, sonst wäre das wieder so knapp geworden in den Supermärkten wie zu Corona-Zeiten. Ja, wobei in England hatte man das Problem ja, glaube ich, gar nicht. Das gab es ja nur hier in Deutschland. In anderen Ländern sind da ja ganz andere Sachen knapp geworden, wie in Frankreich die Kondome und so und der Rotwein. Ja, aber offenbar war das hier eine polnische Auswandererfamilie in England und Max wird nämlich auch mit K geschrieben, die polnische Version, und Majewski, das passt ja dazu auch. In den Londoner Stadtteil Kingston upon Thames, meine Damen und Herren, nur noch eine Frage der Zeit, bis King Charles III, unser Schutzpatron, diesen Stadtteil besucht und dem Haus seinen Segen gibt. Und inwieweit es eine alte Maske geschafft hat, 4,2 Millionen Euro bei einer Auktion zu erzielen, obwohl die ehemaligen Besitzer dachten, dass sie sie für 150 Euro an einen Trödelhändler quasi verschenken könnten, das erzähle ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Schlückchen koffeinhaltiger Apfelschorle zum Wohl. Wunderbar, nach dem ganzen Lumumba auf dem Weihnachtsmarkt eben richtig erfrischend. So, großes Pech für ein Paar aus Frankreich. Aus Unwissenheit verkauften beide eine afrikanische Maske vom Dachboden für 150 Euro an einen Trödelhändler. Als der dafür 4,2 Millionen Euro bei einer Auktion bekam, klagten sie. Da ging es um eine afrikanische Maske. Die Klage des Paars auf Rückabwicklung des Kaufs aus dem Jahr 2021 hat ein Gericht im südfranzösischen Arles am heutigen Dienstag abgewiesen. Im südfranzösischen Alès übrigens, nicht Arles. Der mit der Auflösung des Haushalts im Zweitwohnsitz des Paars beauftragte Trödelhändler habe über keine besondere Kenntnis hinsichtlich Kunstobjekten verfügt, urteilte das Gericht. Das Paar aber habe habe gewusst, dass der Großvater des Mannes die auf dem Dachboden liegende Maske neben anderen historischen Gegenständen um 1900 nach einer Stationierung als Gouverneur aus Afrika nach Frankreich gebracht hatte. Ja, wie, der Großvater des Mannes, also dieses Trödelhändlers oder was? Oder des Mannes aus diesem Rentner-Ehepaar? Das scheint ja wohl eher so zu sein, aber dass man so einen Trödelhändler beauftragt, die Wohnung leer zu räumen, bevor man umzieht, das ist auch eine Möglichkeit. Das Paar habe es dennoch versäumt, die Maske auf ihren tatsächlichen Wert taxieren zu lassen, entschied das Gericht, dem Trödelhändler könne kein Vorsatz unterstellt werden. Erst ein Experte habe die Maske später im Auftrag des Auktionshauses in Montpellier auf einen Wert von 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt. Der Trödelhändler habe dem Paar daher nach dem Verkauf noch die Zahlung von 300.000 Euro angeboten. Ja, scheint er aber sonst seine Arbeit ganz gut zu machen, wenn er das Geld mal eben so parat hat. Bei der Maske handelte es sich um eine sogenannte Fangmaske aus Gabun aus dem 19. Jahrhundert. In dem Prozess war auch die Republik Gabun als Kläger aufgetreten und hatte eine Rückgabe der Maske an das Land verlangt. Auch diese Forderung wies das Gericht ab. Kann ich wieder mal nur sagen, in Deutschland wäre der Klage sofort stattgegeben worden und unsere Außenministerin hätte in ihrem kaputten Regierungsflieger die Maske sofort zurück nach Gabun gebracht und sich 100-mal dafür entschuldigt, dass sie überhaupt ins andere Land verfrachtet wurde. Aber in Frankreich behält man das einfach, wenn man es denn einmal schon hat. So, und wo wir gerade schon beim Zustellen sind, da ist auch die nächste Meldung nicht weit, eine Postmeldung. Sie wissen ja, die Post kann sich ja jetzt ohnehin mehr Zeit für die Zustellung von altbackenen Standardbriefen lassen, aber in Bayern hat sie das wohl in einem Fall hier auf die Spitze getrieben und nicht etwa deshalb, weil wir hier in Mainz-Kastell vor einigen Wochen erst ein Paket von vor zig Jahren wiedergefunden wurde an Briefen, sondern wegen was ganz anderem. Anwalt erhält wegen Zustellungschaos in Bayern seit 1. Dezember keine Post mehr. Trara, die Post ist da, heißt es nicht mehr im oberbayerischen Rosenheim. Ein Rechtsanwalt hat seit dem 1. Dezember keinen einzigen Brief mehr erhalten, mit kostspieligen Folgen für seine Mandanten, denn es geht um die Einhaltung von Fristen. Immer mehr Menschen beschweren sich in Rosenheim über unregelmäßige Zustellungen und fehlende Briefe, wie das Oberbayerische Volksblatt berichtet. Die Zeitung schildert den Fall eines Rechtsanwalts. Für unsere Kanzlei und meinen Mandanten ist das eine blöde Geschichte, wird Markus K. zitiert. Normalerweise erhalte er rund 50 Briefe pro Tag, meist von Gerichten, Finanzämtern oder Mandanten, die Hilfe brauchen. Seit dem 1. Dezember sei aber kein einziger Brief mehr angekommen. Das ist ein Problem, weil diese Briefe auch Fristen enthalten, sagte der Anwalt. Rechtlich gelte die Post 3 Tage nach dem Versand als fiktiv zugestellt. Fiktiv, aber eben nicht realistisch, liebe Post, das müsst ihr erst noch lernen. Von da an laufen die Fristen, ohne dass ich überhaupt weiß, dass es sie gibt, weil ich die Post nie erhalten habe, sagt der Anwalt. Also da muss man aber schon ganz schön um die Ecke denken, ja, aber ist man ja als Anwalt durchaus gewohnt. Im Gegensatz zum Trödelhändler, die Folgen für ihn und seine Mandanten sind gravierend. Er müsse mit massivem Mehraufwand beweisen, dass die Post nicht zugestellt wurde. Dafür brauche es glaubwürdige und fundierte Beweise, um eine kulante Fristverlängerung zu erhalten. Durch die Probleme bei der Post kann ein echter einklagbarer Schaden entstehen, sagt der Anwalt. Und wer wüsste es besser als er? Da hat sich vielleicht die Post ein bisschen verspekuliert und verkalkuliert, dass sie gerade ihm die Briefe nicht zukommen lässt. Die Deutsche Post in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage des OVB, des Oberbayerischen Volksblattes, durch einen Sprecher. Die Briefzustellung in Rosenheim läuft erfreulicherweise stabil. Sollte es dennoch vereinzelt zu Verzögerungen kommen, was wir leider nicht ganz ausschließen können, liegt das nach wie vor an kurzfristigen Erkrankungen, die wir nicht aus dem Stand kompensieren können. Das ist klar, wenn man krank ist, sollte man nicht stehen, sondern lieber liegen bleiben im Bett, nicht wahr? So, das gilt auch bei der Post. Und damit sind wir schon bei einer 20-jährigen Frau, die ihre Jungfräulichkeit versteigert. Aber was es damit auf sich hat, sage ich Ihnen nach einem weiteren Schlückchen zum Wohl. Perfekt. auf einer Escort-Seite versteigert eine Studentin ihre Jungfräulichkeit. Sie macht das unter anderem, um ihrer Mutter zu helfen. Natürlich, wem denn auch sonst, ja? Den Zuhältern bestimmt nicht. Eine Studentin hat auf einer Internetseite ihre Jungfräulichkeit zur Versteigerung angeboten. 1,2 Millionen Euro soll ein britischer Politiker der 20-Jährigen dafür bieten. Auch weitere Prominente seien interessiert, schreibt das Nachrichtenportal Tag24. Aber warum macht sie das? Da frage ich mich viel eher, wieso sind denn diese ganzen Promis daran interessiert, ja, mit einer 20-Jährigen die Jungfräulichkeit zu durchbrechen? 1,2 Millionen Euro, ja, das ist ja noch überbewerteter als diese Maske aus Gabun. Laut Tag24 möchte sich die Britin schon wieder in England, wen wundert's noch, ein luxuriöses Leben sowie ihr Studium finanzieren und ihre Mutter unterstützen, die eine Behinderung hat. Ein Arzt habe bestätigt, dass sie noch Jungfrau sei. Müsste das nicht eher ein Astrologe bestätigen? Oh Gott, ja, da merkt man, dass ich zu lange auf dem Weihnachtsmarkt war, meine Damen und Herren. Wobei im Zelt von der Wahrsagerin war ich jetzt nicht, müsste ich auch mal wieder machen, aber egal. Interessierte könnten aber auch eigene Gutachten erstellen lassen, um Zweifel auszuräumen. Ja, die Zweifel kann man auch ausräumen, indem man selbst einfach mal probiert mit ihr dann in die Kiste. Aber ja, gut, egal, das Treffen müsse aus rechtlichen Gründen in Deutschland stattfinden. In einem Video auf der Internetseite sagt sie, jede Frau solle das Recht haben zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper mache. Nach ihrem Studium plant sie, das Geld in die Gründung eines eigenen Unternehmens zu investieren. Dabei könne sie einen Sugar Daddy unterstützen, den sie ganz nebenbei ebenfalls sucht. Ja, wieso denn auch nicht, wenn man einmal schon mal dabei ist, ne? Neben dem Zuhälter gleich noch den Sugar Daddy. So geht es auch, meine Damen und Herren. Da braucht man kein Studium mehr, keinen Beruf mehr zu lernen. Passt ja in die heutige Zeit. Monatliches Budget 30.000 Euro. Sugar Daddies sind meist ältere Männer, die jungen Frauen Geld oder Luxusartikel geben. Finde ich aber auch süß, wie das hier in der Meldung bei T-Online nochmal erklärt wird, als ob es die Leser alle nicht wüssten. Dabei sind gerade T-Online-Leser da ja wohl sehr firm, würde ich mal behaupten. Im Gegenzug haben die Frauen Sex mit den Männern oder gehen mit ihnen aus. Die Auktion soll enden, wenn die 20-Jährige ein Angebot sieht, das ihr gefällt. Dass junge Frauen ihre Jungfräulichkeit auf Internetplattformen versteigern, ist nicht selten. Auf der Seite des Escort-Services sind Dutzende solcher Angebote zu finden. Ja, wen wundert's denn heute auch noch, meine Damen und Herren? Mich jedenfalls nicht. Und für unsere letzte, die achte und letzte Meldung des heutigen Abends, bleiben wir latent im schlüpfrigen Bereich, meine Damen und Herren. Verfolgungsjagd im Bademantel. Mann stiehlt Handy aus Frauensauna und flieht vor der Polizei. Und das hat alles nichts mit einem Escort-Service zu tun, kann ich schon mal vorweg sagen. Ein Mann hat sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 37-Jährige stahl Handy und Bademantel aus einer Sauna und begab sich leicht bekleidet auf die Flucht. Nur mit einem Bademantel bekleidet hat ein Handydieb in Hamm in Westfalen versucht, der Polizei zu entfliehen. Der 37-Jährige hielt sich am Montag in der Sauna eines Erlebnisbads auf, obwohl diese an dem Tag nur für Frauen offenbar, wie die Polizei mitteilte. Ja, wie ist er denn dann überhaupt erst da reingekommen? Hat er sich als Frau verkleidet oder was? Einer 24-Jährigen wurde den Angaben zufolge während ihres Saunagangs die Jungfräulichkeit genommen, der Bademantel mit ihrem Handy vom Kleiderständer gestohlen. Kann man ja froh sein, dass dieser Kleiderständer der einzige Ständer im Raum war. Mitarbeitende des Bads versuchten, den Verdächtigen festzuhalten. Er floh jedoch nackt über das Saunagelände und kletterte über einen Zaun. Kann er ja froh sein, dass er sich sein Gemächt an dem Zaun nicht aufgespießt hat. Ja, ist natürlich klar, wenn jemand nackt flieht, dann ist er schwer festzuhalten. Ja, kann man nicht an die Kleider packen oder so. Keine schöne Aufgabe für die Polizei. Weiter ging es, spärlich mit einem Bademantel bekleidet. Ach, da hat er sich denn doch wieder angezogen, oder was? Während der Flucht über eine Straße bis in die Lippe Auen. Die Lippe ist ein Fluss in NRW. Dort versuchte der Mann, sich hinter Büschen zu verstecken. Im Bademantel hinter Büschen versteckt. Polizeikräfte konnten ihn jedoch stellen. Das Handy der Frau wurde im Rucksack des 37-Jährigen gefunden. Ach, den hat er auch noch mit dabei gehabt. Na, dann war er ja doch nicht so nackt. Gegen den polizeibekannten Mann wird laut Polizei nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. Doch wieso denn? Soll man nicht so eng sehen da, ja? Wenn er noch einen Bademantel anhatte, kann er ja nicht viel öffentlichen Ärger erregt haben, meine Damen und Herren. Lieber was ganz anderes erregt haben. Naja, das also sozusagen in NRW, meine Damen und Herren. Kann er froh sein, dass er nicht noch einen Rolf Zukowski-Hit bei der Flucht gesungen hat. Sonst wäre er jetzt bestimmt in einem der frei werdenden Knastplätze gelandet, durch die begnadigten Weihnachtsknastis. Ja, das war's dann auch für heute. Unser Ritt durch diese 8 Meldungen haben wir ja doch noch innerhalb halbwegs zivilisierten Zeit hier geschafft in einer halben Stunde. Gewinnspiel muss ich Ihnen ja heute nicht mehr andienen, denn die Gewinnerin haben wir vorhin gezogen auf dem Weihnachtsmarkt. Und damit entlasse ich Sie einfach in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.